Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.
Hey, neue Folge Gefühlte Fakten mit einem Moderator, der das Ganze nicht ganz so ernst nimmt. Gerade noch fett in den Riegel gebissen hat.
Das war nicht so schlau.
Aber Glückwunsch.
Das ist so ein Nussriegel. Ich habe jetzt überall diese Nussstücke zwischen den Zähnen. Muss ich gerade so rauspulen mit der Zunge.
Aber Glückwunsch, du wirkst wie ein wesentlich entspannterer Mensch, der auch einfach mal so spontan in den Riegel beißt, denn dein Buch ist draußen.
Ja.
Nach jahrelanger Arbeit. Ihr könnt alles zu diesem Buch, Man vergisst nicht, wie man schwimmt, gerne in der Sonderfolge von gestern nachhören. Da haben wir ein bisschen zu allem eigentlich gesprochen, was um dieses Buch herum passiert ist und auch ein paar Sachen wieder zum Autorendasein. Ihr kennt das aus zwei vorherigen Sonderfolgen.
Ja, und vielen, vielen Dank für alle, die mir bisher schon geschrieben haben, die sich das Buch geholt haben, die es schon gelesen haben, und ich bin wirklich gerührt. Also ich krieg Gänsehaut einfach.
Ja, das ist auch
verrückt. Das ist komplett verrückt.
Total verrückt zu sehen. Du hast ja, es ist wie gesagt nicht dein erstes Buch, aber ich habe jetzt schon ein paar Bücher mit dir halt durchgemacht, quasi als Freund. Und dass du jedes Mal genau gleich aufgeregt bist, bevor es rauskommt. Man wird ja denken, nach Buch Nummer 4 legt sich die Aufregung irgendwie. Nee.
Null, gar nicht. Immer wie so ein, ich bin wieder der Vierjährige vom Italienurlaub. Ja. Ich sag's jedes Mal und Nacht nicht gepennt, Horrorvorstellungen vor allem, check die ganze Zeit das Handy und so. Ja. Und das ist einfach dieser Relief, wenn Leute schön finden, was man geschrieben hat.
Ja, meinst du, das geht jemals weg? Ich habe jetzt erst zwei Bücher, aber bei denen war es beide mal genau gleich.
Ja.
Egal, ob das erste oder zweite, es war beides mal die Nacht vorher nicht gepennt, mega Angst und so.
Ich habe das Jahr vorher nicht gepennt.
Ja, gut, bei dir ist nochmal eine besondere Situation, kann man alles nachhören. Aber glaubst du, das geht irgendwann weg? Haben das alle? Hatte Beethoven das? So nach der, also bei der 9. Sinfonie, er hat schon 8 mega erfolgreiche Sinfonien ausgebracht. Und trotzdem die Nacht vorher, oh, ich weiß nicht. Meinst du, den Leuten gefällt es, hätte ich doch machen sollen statt
Weckt auch so seine Frauennacht.
Ja, genau.
Singt hier vor.
Ich mache jetzt zwei Melodien. Sag mir, welche du besser findest.
Ich weiß nicht, ob Beethoven so wahnsinnig aufgeregt war damals. Ich hoffe, es geht nie weg. Aber wie war das bei Beethoven, wenn der ein neues Stück rausgebracht hat? Wie wurde das beurteilt? Hat ja niemand bei Thalia oder irgendwer hat da keine Bewertungen geschrieben.
Ich glaube, das ging alles über Gossip. Das war also, dass man dann halt, da ist wahrscheinlich ein paar Influencer und die haben dann drüber geschrieben oder drüber geredet. Und irgendwann wurde das, glaube ich, auch so ein Prestige-Ding, dass man sich so den Beethoven an den Hof geholt hat, damit der seine 9. Sinfonie droppt er bei uns in Versailles oder so.
Ah,
Versailles. Ja.
Aber wie hat sich denn das verbreitet? Also, wie haben die Leute denn mitgekriegt, dass er eine neue Symphonie rausgebracht hat?
Ja, vor allem, du konntest ja keine, der konnte ja nicht so hustlen und CDs verkaufen.
Ja, genau.
Du hattest ja keinen Tonträger. Wie scheiße auch, wenn du bei einem Konzert warst. Beethoven hat alles abgerissen. Du hast den ganzen Tag diese Melodie im Ohr. Du kannst es nicht nochmal hören. Du musst es dann nachspielen.
Ja, meinst du, dass es so war, dass Leute sich, so wie wenn man jetzt so, es gibt ja manchmal so verwackelte Aufnahmen von neuen Kinofilmen. Das ist dann so die Digicam-Qualität, wo sich jemand heimlich im Kino mitgefilmt hat. Das ging ja damals nicht. Meinst du, dass Leute sich einfach auswendig gemerkt haben?
Ja, da mussten dann Leute, das war, glaube ich, ein sehr prominenter Job. Du musst dann da undercover hin und dir das so richtig einbringen. Wahrscheinlich gab es dann vorher, wie bei Kinofilmen früher, wo dann gesagt, diese Werbung, um Raubkopien zu verhindern, dass dann da auf der Bühne, bevor es losgeht.
Hört.
Oder auch so die Werbung nachgespielt. Mama, wo ist Papa? Ja, Papa ist im Hungerturm, weil er hat die Beethoven-Symphonie sich gemerkt und verbreitet. Noch 9-mal singen, dann kommt Papa aus dem Hungerturm frei.
Ja, das kann ich mir schon vorstellen.
Kann ich mir auch vorstellen.
Das ist super.
Aber war Beethoven so richtig auf Tour? Hat der so richtig gehasselt und so einen Beethoven-Merch verkauft und so, bis er es dann irgendwann geschafft hat?
So Perücken auch.
Ja, so Beethoven-Perücken.
Mozart hat ja nur so Kugeln die ganze Zeit, die er verkauft hat.
Ja, das war ein Merch-Wunderwerk, die Mozart-Kugeln.
Habe ich das mal erzählt, dass ich, weil du gerade meintest, so CDs verteilen als Werbung und so. Ich war in New York. Und da waren wir in Brooklyn und da waren überall so Rapper auf der Straße, die ganze Zeit irgendwelche CDs verteilt haben. Und dann hat mir einer von diesen Rappern, hat mir eine CD in die Hand gedrückt, wollte, dass ich die kaufe für $5. Und dann habe ich so geguckt, ja, okay, das ist eine CD von ihm. Und dann meinte er so zu mir, ob ich auch Musik mache. Und dann war ich so, mach auch Musik, bin Rap-Produzent.
Oh no.
Und dann hat er seine Kumpel geholt Und dann sollte ich halt sagen, für wen ich so produziert habe. Und ich hatte einen vollen Blackout. Mir ist nicht, mir ist nichts eingefallen.
Wie wenn man so, wie war's denn dein Lieblingsfilm? Plötzlich kennt man keinen einzigen Film.
Exakt so, so war's. Und dann haben die sich halt schon so über mich lustig gemacht. Muss ich dir vorstellen, es war so, die, das, als würden die Platz um mich rumstehen. und dann ist mir Gott sei Dank eingefallen, ja, fuck, ich habe Musik gemacht für Kool G Rap. Und dann habe ich gesagt, I made a beat for Kool G Rap. Und dann war so stille, so, we don't believe you. Und die sind gegangen. Das wäre einfach nicht geglaubt. Ja. Ich habe die CD aber gekauft.
Ja, aber hatte Beethoven Produzenten? Ich habe das Klavier für Beethoven gestimmt. Yeah, we don't believe you.
Ja, also, der, meinst du nicht, dass der sich ausgetauscht hat? Saß der einfach allein in seinem Kämmerchen und hat
Ich glaube schon. Ich glaube schon. Und der, also ich glaube, der hat dann, ist dann von Hof zu Hof gereist irgendwie und durfte dann da Musik machen und hat dann, wurde dann da wie so ein, das haben ja so Adlige damals gehabt, dass die Musiker oder Künstler, Künstlerinnen, sind wir ehrlich, Künstler, so Künstler, damals Künstler, sowieso Haustiere gehalten haben.
Hatte der eine Vorband?
Boah, stell dir vor, du bist beim Open Mic Talent Spot. Und der Typ, der vor dir auftritt, war fucking Beethoven. Und so, ja, viel Spaß, follow that. Hat alles abgerissen.
Es ist ja auch so, dass dieses Vorband-Ding, ne? Die Vorbands werden ja ganz, ganz selten richtig krass erfolgreich eigentlich, ne?
Ist das so?
Es ist schon mein Gefühl. Oft habe ich das Gefühl, dass die großen Booking-Agenturen Bands, die sie halt pushen wollen, logischerweise mit großen Acts mitschicken, aber oft passt halt die Musikrichtung nicht. Ich habe mal Grönemeyer live gesehen im Olympiastadion in München und da war die Vorband, war Kreuzfeld Jakob.
Was ist das?
Eine Rap-Crew von, geil, weiß ich, 2002 oder so. Und der eine von denen, glaube ich, ist aber irgendwie der Neffe von Grönemeyer.
Ah,
und
das ist immer super traurig.
Ich habe Kreuzfeld Jakob nicht gesehen. Ja. Wir sind ins Olympiastadion, als Grönemeyer noch nicht auf der Bühne war, aber Kreuzfeld Jakob sind gerade runter. Mhm. Und ich habe nur Pfiffe gehört.
Oh nein.
Und 30.000 Menschen haben gepfiffen. Das war Wahnsinn.
Ja, so Vetternwirtschaft in der Kreativindustrie ist immer sehr traurig. Hm. Wenn da irgendwie, du weißt, der wird da irgendwie, warum kriegt der eine Show? Ach so, er ist der Bruder vom Produzenten. Alles klar.
Eine Vorband, an die ich mich erinnern kann, die berühmt geworden ist, da war ich auf einem Deftones-Konzert und da war Vorband Linkin Park.
Ja, das ist geil.
Ach, das war richtig geil. Die kannte damals, also sie war noch nicht so groß und es gab so einen Moment, als der Rapper von denen ist durchs Publikum und wirklich jeder im Publikum hat ihm eine mitgegeben. Jeder.
Ja, das war ich glaube, es gab doch auch so eine magische Zeit, wo sehr viele Bands, die später extrem erfolgreich waren, gleichzeitig angefangen haben. So um Nirvana herum die Zeit. Glaube ich, ganz viele, die so, wo dieses Garagenband-Phänomen angefangen hat.
Ding halt. Also ja. So Pearl Jam, Sonic Youth, genau. Nirvana und so.
Und wo man dann, wenn man einen Sechser im Lotto hatte, irgendwie dann vier Vorbands hatte, wo man nachher dann dachte, oh krass.
Ja.
Das Ticket muss ich mir einrahmen.
Ein bisschen so war mein Rock im Park 2000. Also in dieser Zeit, wo ich das Buch geschrieben habe und mich sehr mit dieser 1999-2000-Ära beschäftigt habe, habe ich mir das auch nochmal angeguckt. Und da habe ich gesehen, live bei Rock im Park, Rage Against the Machine, NoFX, Bad Religion, One Minute Silence, Tool, Slipknot, Pearl Jam. Und ich glaube, Oasis waren auch.
Ach, krass.
Und noch unfassbar viele Bands mehr. Kann man sich auf der Rock im Park Homepage angucken. Und ich habe Pearl Jam nicht gesehen. Für dich bedeutet das jetzt nicht so viel.
Nee, ich habe auch eben geblufft, als ich sagte, ah, krass.
Ich garantiere dir, wenn ich die Geschichte jetzt erzähle, warum ich Pearl Jam nicht gesehen habe, da schreien Leute, die uns gerade auf ihren Kopfhörern hören. Das war der letzte Tag Rock im Park am Sonntag. Pearl Jam war Headliner. Und es war wirklich Götterdämmerung. Also das war wirklich, der Himmel war blutrot und alle wussten so, das wird jetzt das Highlight. Das wird ein Highlight in unserem Leben. Bis auf der Huber Christian. Der hatte da gerade seine krasseste Rap-Phase und der hat sich im Zelt, auf der kleinen Zeltbühne, während im Stadion Pearl Jam gespielt hat, hat der sich Ferris MC angeguckt.
Auf Kopfhörern oder auf einer anderen Bühne?
Ja, das war auf einer anderen Bühne.
Okay, ich dachte schon, dass du dir so Kopfhörer angezogen hast.
Da ist Ferris MC aufgetreten und ich bin zu dem Auftritt. Ich und noch neun Leute gefühlt. Und alle anderen waren bei Pearl Jam. Das ist wirklich, das ist eine Sache. Ich bereue nicht viele Dinge in meinem Leben, aber das bereue ich richtig krass.
Wobei jetzt No Shade an Ferris MC?
Nee, auch geil. Aber Pearl
Jam. Keine Ahnung, auch wieder geblufft. Ich weiß nicht, wer das ist.
Ja. In unserem Nebenzimmer wird randaliert.
Ich glaube, das hört man nicht. Das ist der Typ, der sich ärgert, dass er 1807 als Beethoven aufgetreten ist. Fuck, und ich bin zu Ferris MC. Ja.
Ja, wo waren wir stehen geblieben?
Ich glaube, wir waren nirgendwo. Wir haben angefangen mit einem Buch und sind dann zu Beethoven aus irgendeinem Grund.
Ja, weil du vorhin meintest, ob sich so vielleicht Könige und so weiter haben die sich so Komponisten angestellt? Ja. Also war ich dann vielleicht Angestellter von König Ludwig?
Ich glaube nicht Angestellter. Ich glaube, es war wirklich so ein Prestige-Ding, dass die die halt eingeladen haben zu ihrem Schloss. Ja. Und dann durfte man da rumhängen. Ganz viele Philosophen zum Beispiel, um jetzt wieder zu Versailles zurückzukommen. Ja. Rousseau hat da, glaube ich, lange rumgehangen. Kann sein, dass das jetzt ein gefühlter Fakt ist.
Der vom Ofenkäse.
Rousseau, der Ofenkäse-Erfinder, genau, der große Philosoph, der sich die philosophische Frage gestellt hat, kann man Käse in den Ofen tun? Nee, Rousseau ist einer der großen französischen Philosophen, die von...
Voltaire kenne ich noch.
Voltaire gibt's auch noch, das stimmt. Die waren so ein bisschen so die Twitterer ihrer Zeit, habe ich das Gefühl.
Was bedeutet denn, die waren die Twitterer ihrer Zeit?
Ja, die haben so ein paar einfach prägnante Beobachtungen, von denen man auch denkt, ja, kann sein, dass du diesen Schlagabtausch in Versailles mitbekommen hast. Kann auch sein, dass du ihn ja ausgedacht hast.
Aber wir haben die es veröffentlicht. Also die haben dann einfach so, naja, so kurze Gedichte geschrieben und dann wie verteilt.
Ja, auch lange. Naja, es gab ja schon die Druckerpresse.
Warum Rousseau, weißt du solche Dinge?
Ich weiß sehr viel über tatsächlich Versailles und die Zeit. Okay. Rousseau hat zum Beispiel auch eine der ersten großen Biografien geschrieben. Also es gab vorher schon Biografien, aber es war so die erste so Skandal, ich erzähle alles Biografie. In der auch übrigens, apropos Twitterer, da war auch, kennst du das, wenn auf Twitter dann mal so kommt, hey, ich war heute beim Bäcker und meine sechsjährige Tochter hat gesagt, warum sind eigentlich nicht alle Menschen gleich?
Auf Twitter ist doch eher so, der zweijährige König hat heute gesagt, warum müssen Menschen böse zueinander sein, Papa?
Ja, warum alle sterben, außer Wörter. Wörter sind unsterblich. Ja. So, ja, das hat dein Dreijähriges gesagt. Halt die Fresse, Chantal.
Never.
Und Rousseau hat sowas Ähnliches abgezogen. Der hat beschrieben, wie eine Adlige, nicht genannte Adlige, gesagt hat, ja, komisch, die ganzen Bauern, die jetzt schreien, dass sie Brot wollen, wenn die kein Brot haben, warum essen die nicht Kuchen?
Ja, das Zitat kenne ich. Ja, Marie Antoinette.
Aber, ja, fälschlicherweise. Das ist eine Lüge.
Ganz kurz, können wir kurz feiern, dass ich weiß, dass das von Marie Antoinette ist? Sie 8000 Euro Frage bei Millionär. Check.
Ich glaube, das ist das eine Zitat tatsächlich, das man mit ihr verbindet. Ich glaube, das ist wirklich, das ist so krass, weil es ein falsches Zitat ist. Das hat Rousseau damals gesagt, als eine Adlige da irgendwie das erzählt hat. Aber Marie Antoinette selber war zu dem Zeitpunkt noch ein Kind und es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie das gesagt hat. Es ist sogar unwahrscheinlich, dass das irgendwer gesagt hat. Der hat das halt irgendwie als clevere, als kleiner Gag, irgendwie als clevere Beobachtung dafür.
Aber das ist doch schon so ein Kindersatz, den man sagen kann. Wenn sie kein Brot haben, sollen sie Kuchen essen.
Ja, aber es ist so ein Kindersatz, wie mein Dreijähriger hat gefragt, warum Weltfrieden nicht normal ist. Ja, nee, das ist Bullshit. Marie Antoinette ist auch, ich weiß nicht warum, aber ich weiß sehr viel über sie.
Du weißt, ja, okay.
Ich weiß sehr, sehr viel über sie.
Du, ich habe Zeit.
Was ist denn deine Lieblings-Marie-Antoinette-Geschichte?
Meine Lieblings-Marie-Antoinette-Geschichte ist, glaube ich, die, als sie auf dem Beethoven-Konzert im Moshpit, ich weiß nichts über Marie Antoinette.
Ja, ist jetzt auch sehr Special Interest.
Doch, die ist geköpft worden, ne?
Wir haben sogar mal Callback zu einer anderen Folge, ja, als es darum ging, dass wir über Madame Tussauds geredet haben. Mhm. Die hat, ich glaube, Marie Antoinettes Kopf nachgemacht. Während der Französischen Revolution wurden sehr viele Adlige und auch viele Nicht-Adlige geköpft. Mhm. Und dann sind die mit den Köpfen durch die Straße und haben da irgendwie
Randale gemacht. Die Bewegung, die du gerade machst. Du machst gerade die Bewegung vor.
Die hatten zu wenig Köpfe und dann wurde Madame Tussauds genötigt, Köpfe nachzustellen, damit die während der Französischen Revolution da diese Köpfe irgendwie abfeiern konnten, dass sie die Leute getötet haben.
Ja.
Und ich glaube, einer der Köpfe war Marie Antoinette, eine der am meisten gehassten Personen zu der Zeit. Völlig unnötigerweise. Eigentlich war sie ein okayer Mensch. Halt die Kardashian ihrer Zeit eigentlich. Die war so eine der ersten Influencerinnen überhaupt und wurde gehasst.
Ehrlich?
Die wurde gehasst.
Aber warum war die Kardashian ihrer Zeit?
Mehrere Gründe. Zum einen,
weil. Du bist sehr tief drin in dem
Thema. Ich
bin
sehr tief drin. Sehr, sehr tief drin. Zum einen
war das. Moment. Was waren die Umstände, dass du dich tief in das Leben von Marie Antoinette stürzen musst?
Ich weiß es nicht. Es gibt so ein paar Personen.
Was hättest du eigentlich arbeiten müssen?
das ist die eigentliche Frage. Ja. Ich weiß, es gibt so ein paar Menschen, Cäsar zum Beispiel, Napoleon, Marie Antoinette, da kann ich dir einfach einen Vortrag halten.
Ich finde es mega interessant.
Du musst jetzt auch nicht so hart abdriften, sorry.
Nee, erzähl gerne. Ich finde es mega interessant, wirklich.
Alles klar.
Das ist auch ein Bildungspodcast, das muss man auch sagen.
Dann ich
stell dir vor, wir haben eine Hörerin und einen Hörer, der morgen Geschichtsschulaufgabe über Marie Antoinette.
Ja, dann, hey, hier sind zwei Marie Antoinette-Geschichten.
Ja, shoot.
Meine Lieblingsgeschichte dreht sich um die. Du musst mich stoppen, wenn es jetzt.
Nee.
Okay, die sogenannte. Du musst
die Zeit ja auch voll kriegen.
Ja, also. Gut. Die Halsbandaffäre, hast du davon mal was gehört?
Nee. Klingt und, wie was ihn interessieren könnte.
Erstmal kurz als Backstory. Marie Antoinette ist die Frau von König Ludwig dem 16., auch der Sonnenkönig genannt, der in der Versailles auch begründet hat. Versailles ist ein Riesenschloss.
Ja.
Und es ist normal, dass Adlige so einen kleinen Hofstaat haben. Aber Ludwig hat gesagt, Leute, lasst mal eure eigenen Schlösser in Ruhe. Kommt mal alle hierher. Mhm. Weil ich möchte nicht, dass irgendwer in Tigrin irgendwie macht oder irgendwer mich lästert.
Was macht jemand?
Ich kann das Wort nicht aussprechen.
In Tigrin.
In Tigrin.
Ja, doch.
Ich möchte, dass ihr alle an einem Ort seid, dass ich hören kann, wenn gelästert wird. Und so ein riesen Content-Haus quasi hat er geschaffen, wie wenn Influencer in so eine Villa ziehen.
Ja.
Und hatte da alles um sich.
Aber war das da auch so der Moment wie bei Germany's Next Topmodel, wenn die in die Model-Villa kommen?
Genau
so
war es. Genau. Oh mein Gott, die Betten! Oh. Beethoven ist hier, ich fass es nicht! Genau so war es.
Der beste Moment.
Ja. Und Marie Antoinette war die Ehefrau und es war eine politische Ehe, weil Österreich und Frankreich hatten Krieg und dann wurde Frieden geschlossen und um diesen Frieden wirklich zu schließen, wurden eben zwei Monarchen verheiratet und das waren Marie Antoinette und Ludwig und trotzdem, wenn du als Land Krieg führst und jahrelang Bescheid wirst mit Österreich ist der Feind, Österreich ist der Feind, übrigens doch nicht mehr, du kannst nicht so schnell schalten.
Ja, logisch.
Deswegen war Marie Antoinette, die eigentlich Marie Antonia heißt, wurde dann irgendwie eingefrankreicht und jetzt französischer Name, sie ist jetzt französisch. Die Leute haben es nicht geglaubt. Die dachten die ganze Zeit, die ist böse. Die kommt aus Österreich, die will uns Böses.
Ah.
Und die Halsbandaffäre, finde ich, visualisiert das ganz toll. Das
kann ich gar nicht nachvollziehen als Deutscher den Gedanken, da kommt jemand aus Österreich und will uns Böses.
Ist böse.
Gar nicht.
Stimmt, weil wir eins gelernt haben als Deutsche, aus Österreich kommen nur Gutes. Ja, es ging darum, es gab ein Halsband, so eine Halskette eigentlich, und die war unfassbar teuer. Mhm. Die war unglaublich teuer und die war im ganzen Land bekannt als die teuerste Kette überhaupt.
Ja.
Und die Marie war damals schon so, hat sehr viel Hass dafür abbekommen, dass sie eben so reich ist und eine Monarchin. Und es gibt zwei andere Menschen, die eigentlich mit dieser Kette zu tun haben. Und Marie hat nichts mit dieser Kette zu tun.
Okay.
Einmal eine Art Tinder-Swindlerin, eine Art Hochstaplerin und ein so ein ehemaligen Kardinal. Und dieser Typ war einfach ein Vollidiot, hat es sich mit Marie komplett verkracht.
Okay, aber die Marie Antoinette und der Dude, der Kardinal,
die können sich nicht leiden.
Die kennen sich, aber können sich nicht leiden.
Okay. Nein, Marie findet den komplett scheiße.
Ja.
Und der Typ findet sie auch scheiße, aber muss jetzt sein politisches.
Aber da ist Tension. Da ist
ja,
doch,
da ist Tension, ist denkt was. Er. Und er muss jetzt politisch weiterkommen. Und dann kommt diese Tinder-Swindlerin, diese kluge Person und sagt, hey, ich bin super mit Marie befreundet übrigens.
Also und kommt zu dem
ehemaligen und sagt, hey, die hat gesagt, eigentlich findet dich unter der Hand eigentlich ganz geil. Und
okay.
Der Typ, weil er männliches Ego hat, denkt sich, ja, natürlich.
Ja,
natürlich findet er mich super.
Was ich lieb, das neckt sich, oder?
Ja. Und du kennst die Marie? Ja, ich kenne die. Ich kenne die richtig gut. Hier ist sogar ein Brief von ihr an dich, wo das dann alles drinsteht mit, hey.
Ist die DMs geslidet, oder?
Ja, die hat den gecatfished quasi.
Aha.
Und ist alles Bullshit. Die Person hat keinen Kontakt zu Marie Antoinette. Marie Antoinette weiß nichts davon. Und die tut die ganze Zeit so, hey, Marie findet dich toll. Und die bauen eine Beziehung auf.
Okay.
Und der Typ denkt die ganze Zeit, er schreibt mit Marie Antoinette, aber er schreibt mit dieser Tinder-Swindlerin.
Oh, das ist krass. Einfach so ein, weil die kein Verified
haben. Ja, die haben keine, es kommt noch schlimmer. Die Leute wissen ja auch nicht so genau, wie Leute aussehen, weil man hat kein Fernsehen,
man hat
keine Fotos, man hat Gemälde. Und das war's. Und irgendwann war halt der Typ so weit, dass er meinte, hey, ich würde dich gern treffen, Marie.
Dann, aber ja? Auch, er braucht ja gar kein Foto, weil die wird ja einen Boten beauftragt haben, der diese Briefe hin und her gebracht hat.
Genau, oder? Aber das war eine Vorbereitung auf das Treffen, das er halt fordern wollte. Und
okay.
Dann hat die Tinder-Swindlerin gedacht, Moment mal, der weiß gar nicht so genau, wie die aussieht. Ich zieh das durch mit dem Treffen.
Nicht dein Ernst.
Und er hat eine Prostituierte angeheuert, die so ein bisschen aussah wie Marie Antoinette.
Wirklich?
Die haben sich dann beim Mondschein.
Wie hat die gefunden? Die muss ja dann den Strich entlang gelaufen sein und geguckt
okay.
haben. Mit so einem riesen Gemälde.
Aber wahrscheinlich gab es damals tatsächlich eine hohe Nachfrage nach Prostituierten, die so aussehen. Und dann haben die sich nachts getroffen, ganz kurz, und kurz geredet. Und dann kam halt die Tinder-Swindlerin und hat der Prostituierten gesagt, hey, übrigens übrigens, wenn ich Geräusche mache, sagt, da kommt jemand und rennt weg. Mhm. Und damit das Treffen kurz und spicy bleibt.
Ich bin so gespannt, worauf es rausläuft.
Ja, es war alles ein Masterplan für folgenden Move. Nachdem der Typ jetzt dachte, seit Monaten, er schreibt mit Marie und hat die sogar getroffen und zwischen denen ist alles cool,
ja,
kam folgender Move. Lieber Ex-Kardinal, es gibt da diese mega teure Kette. Die hätte ich so gerne, aber ich kann sie mir natürlich nicht kaufen.
Ich, Marie Antoinette, hätte sie so gerne.
Ich kann sie mir nicht kaufen, weil die Leute hassen mich jetzt schon, dass ich so dekadent bin. Und wenn ich das jetzt öffentlich mache, dass ich die kaufe, es wird Hass regnen.
Ja.
Deswegen kannst du diese Kette für mich kaufen und meiner lieben Freundin geben. Okay. Und die gibt die dann mir. Mhm. Und der Typ so, alles klar, Marie Antoinette, eine reichste Person auf der Welt.
Findet mich geil.
Ja, die wird mir das Geld für diese Kette schon zurückbringen. Übrigens, immer während des Briefwechsels, das muss geheim bleiben. Das muss alles geheim bleiben, dass wir uns treffen, dass wir uns heiß finden, das wäre ein Skandal. Und dann hat er das halt gemacht.
Ganz kurz, ne, bevor wir das aufs Finale zusteuern. Ja. Wie unfassbar geil diese Zeit für den Kardinal gewesen.
Ja.
Wie der rumstolziert sein muss.
Wie der auch dauernd Leuten in den Kneipen und so erzählt hat, Leute. Ich soll es eigentlich niemandem erzählen.
Aber okay, pass auf.
Hier, ich hab da einen heißen Brief.
Meine DMs und dann so einen ganzen Ordner dabei. Und
dann die Leute nur so, we don't believe you.
We don't believe you.
Ja, er hat die Kette gekauft, der Tinder-Swindlerin gegeben und die ist halt abgedüst. Auf Nimmerwiedersehen.
Der ist in den Laden rein, wo es die Kette zu kaufen gab.
Ja, hat halt sein ganzes Geld zusammengekratzt, hat diese Kette gekauft. Und die, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob er das Geld gegeben hat, damit die Tinder-Swindlerin die Kette kauft oder ob er ihr die Kette gegeben hat.
Ja.
Aber sie ist auf jeden Fall mit einem ordentlichen Cash-Preis.
Oh Mann, aber auch verdient.
Wirklich. Abgetaucht und es vergehen jetzt Wochen.
Okay.
Wo der Typ halt wartet auf neue Briefe von Marie.
aktualisiert
die ganze Zeit und hört nichts von ihr. Und irgendwann geht er halt an sie heran und sagt, du, ich weiß, was gesagt, wir sollen nichts sagen, aber ich brauche mein Geld wieder. Und so, wer bist du?
Zuerst zu Marie Antoinette hin.
Ja, und zwar öffentlich. Und dadurch wurde der ganze Skandal erst aufgedeckt. Und es ist so absurd, weil die einzige Person aus dieser Dreierkonstellation, die absolut nichts falsch gemacht hat, ist ja Marie.
Marie Antoinette.
Ja, Marie Antoinette hat nichts falsch gemacht. Und trotzdem wurde der Skandal so gedreht, dass sie schuld ist an allem. Es gibt mehrere Versionen.
Bildzeitung.
Sie hat das eingefädelt, weil sie die Kette haben wollte, dass sie die Kette gar nicht hat. Egal. Sie hat das eingefädelt, weil sie den Typen schlecht dastehen lassen wollte.
Ja.
Ganz viele Versionen, wo es immer darum geht, sie war Teil dieses Schwindels. Und das hat sie also gebrochen ein bisschen, weil das war so, der Hass war eh da und an diesem Skandal hat es ihren
Laden.
Also
sogar wenn du nichts falsch machst, dann kocht es noch krasser hoch.
Es ist egal, sie braucht irgendwas, um halt diesen Hass irgendwo ran aufzuhängen und dieser Skandal war halt
Aber wie war die Situation, als der Typ zu ihr hin ist? Weil der muss ja, also, der ist ja fest davon ausgegangen, der kriegt ja nicht nur Geld gleich richtig viel, sondern da geht auch gleich was.
Ja, und die Spannung zwischen uns. Und sie kann den Typen nicht leiden. Sie weiß nicht mehr genau, wer das ist.
Aus dem Nichts. Der hat sich, weiß ich nicht, damals hat man sich ja nicht gewaschen, hat sich von unten bis oben einparfümiert, hat seine höchste Perücke aufgesetzt, die er hatte. Hallo.
Es ist unglaublich. Ja, man muss aber auch sagen, dieser Hass, den sie erfahren hat, die war ja auch wirklich dekadent. Die hat zum Beispiel, das war damals Mode, dass man dachte, das Bauernleben ist ja so romantisch. Mhm. Und die Bauern, Digga, wir sterben täglich an Hunger und arbeiten von 0 bis 0. Hieran ist nichts romantisch. Aber trotzdem, die Adligen hatten so ein bisschen, die melken Kühe im Sonnenuntergang, ist es so toll. Und dann gab es einen Trend, dass man als Adliger quasi wie so ein Influencer, der nach Dubai fliegt, halt kurz zu einem Bauernhof gegangen ist und so ein bisschen als Bauer gelebt hat.
Wie so ein Themepark.
Ja, das hat sie gemacht. Sie ist nicht einfach zu irgendeinem Bauer hin, sie hat gesagt, ich baue mir mein eigenes Dorf.
What?
Und sie hat, wie so Disneyland, sie halt so ein kleines Dorf bauen lassen, wo sie dann ab und an mal zum Abschalten, so was sie dachte, was ein Bauernleben ist, leben konnte.
Oh, das ist krass.
Ja, das ist richtig krass.
Aber hat sie die Leute dann bezahlt dort?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, die wurde nicht geköpft und das war, wobei das stimmt nicht. Die war eigentlich eine sehr nette Person, nur die war halt durch die Umstände, wie sie aufgewachsen ist, wenn sie zum Beispiel jemanden auf der Straße gesehen hat, der irgendwie bettelarm war, war sie betroffen, wie so eine Disney-Prinzessin und dachte, nein, dann gebe ich dir jetzt ein bisschen Geld und dann ist ja alles gut. Oder, hey, Ludwig, ich habe gesehen, es gibt Armut in der Welt, kannst du da nicht was gegen tun? Und Ludwig so, ja, klar.
Das klingt für mich nach einem erfundenen Tweet.
Und sie
das
dann
ist
so.
Der Zweijährige, was gesagt hat. Ich glaube, die Story mit dem Kuchen.
Ja, okay, alles klar. Ja, wurde dann leider, kurz nach der Affäre kam dann auch die Revolution und damit das Ende von Marie Antoinette. Sorry, viel zu viel Marie-Content.
Das ist mega interessant.
Ja, ich würde an der Stelle aber dasselbe machen wie Frankreich um 1700 rum. Ich würde da bei Marie-Antoinette einen Cut machen. Ja, Christian, jetzt nachdem ich so viel über Marie-Antoinette geredet habe, eine Sache musst du eigentlich noch ausgiebig erzählen. In der Sonderfolge von gestern hast du nebenbei erwähnt, dass du dich auch schon mehrmals vor der Polizei versteckt hast.
Ja, das stimmt.
Da wollte ich noch nachfragen. Was?
Als Jugendliche haben wir in dem Ort, in dem ich aufgewachsen bin, haben wir öfter mal so Schilder geklaut.
Also, nichts Schlimmes gemacht. Der Klassiker eigentlich, wo dann in jeder WG so ein Schild hängt, ja, genau, von so Baustelle. So
Einbahnstraße und sowas.
Ja.
Und einmal hat das die Polizei gesehen und hat uns dann verfolgt. Das war Wolfgang, dann ist mir schwierig, Namen, Andreas und ich.
Ist das die echten Vornamen, hast du erfunden?
Ich hab's erfunden.
Okay.
Und dann sind wir weggerannt und wie man es halt so im Film kennt, so jeder in eine andere Richtung gelaufen. Nur Wolfgang ist nicht gelaufen. Wolfgang dachte, er tut so, als würde er nicht zu uns gehören.
Clever, wenn mehr als, also wie wahrscheinlich nachts.
Es war am Abend, genau.
War es in deinem Heimatdorf?
Mhm.
Also es war jetzt nichts, dass man in der Masse hätte untertauchen
können. Es war nichts los auf
der Straße. An den vielen Leuten unterwegs sind.
Das war so geil, weil Andreas und ich sind plötzlich losgerannt und Wolfgang hat so plötzlich angefangen zu schlendern.
Dass er nicht so gepfiffen hat. Lalalala. Ich bin ein ganz normaler
Bürger. Und dann haben sie ihn erwischt.
Ja, und Wolfgang haben sie erwischt.
Und er musste dann so Jugendstunden, also so wie heißt denn das, so Sozialstunden muss er leisten. Ja.
Ich finde irgendwie, Wolfgang haben sie erwischt, ist irgendwie poetisch. Könnte ein Song sein oder ein Buchtitel. Ein
geiler Buchtitel.
Wolfgang haben sie erwischt.
Sie auch.
Ja. Ja. Ach krass. Und da bist du richtig weggerannt vor der Polizei.
Bin ich panisch weggelaufen.
Waren das denn Polizisten im Auto normal oder Fahrradpolizisten?
Nee, es war ein Polizeiauto und die sind aber rausgesprungen.
Oh, okay, so richtig. Also, endlich passiert dir mal was.
Ja, genau. Genau.
Hast du schon gezückt? Ah, ja. Krass.
Hoffentlich ist das verjährt inzwischen. Nicht, dass jetzt so kommst und schreiben von der Staatsanwaltschaft im Sachstand geklautes Einbahnstraßenschild.
Ja, da kannst du dich irgendwie mit künstlerischer Freiheit, die Geschichte beruht auf wahren Tatsachen.
Genau, Voltaire hat das. der Voltaire-Paragraph, auf den man sich da berufen kann.
Aber hast du dich dann auch richtig versteckt? Also bist du gerannt
in dem Versteck? Ich habe mich hinter so einem Stromkasten versteckt. Und der Stromkasten war noch vor einer Hausmauer gestanden. Und da war so ein Freiraum zwischen dem Stromkasten und der Hausmauer. Und dazwischen habe ich
so reingekaut. Wie lange?
15 Minuten.
Okay, oder so. Weil ich war jemand, der würde, um sicher zu gehen, so 4 Stunden da ausharren.
Nee, es war relativ schnell klar, dass die Polizei sich mit Wolfgang zufrieden gegeben hat.
Wir haben den Ringleader und dann auch so eine riesen Pressekonferenz.
Ja, so einen 12-Jährigen, 13-Jährigen halten sie im Verhör erstmal so eine Lampe ins Gesicht.
Ja. Ja, genau. Ja, oder kennst du das, wenn so große Drogenverstecke hochgenommen werden und dann haben die da ihn so in Handschellen und im Hintergrund so die Schilder, die er alle geklaut hat, so aufgebahrt.
Ja, genau. Und so Polizisten mit so Sturmmasken auf, damit sie damit die Familie von Wolfgang keine Rache nehmen kann.
Es gibt 3 Polizisten in deinem Heimatdorf. Und ja, Wolfgang, rest in peace.
Ich glaube, Andreas hat das Schild noch, wenn mich nicht alles täuscht.
Was war, weißt du noch, was für ein Schild
Einbahnstraße.
Das war? Einbahnstraße. Ja, ist nicht schlecht, das ist lustig. Ja. Und sonst Begegnungen mit der Polizei?
Ich hatte früher Dreadlocks, also sehr viele Begegnungen mit der Polizei. Aber eine Sache ist mir mal passiert, und zwar, da hatte ich eine Lesung in Jena Paradies.
Jena Paradies? Mhm.
Also zumindest
das ist in Jena. Das ist ganz schön arrogant für einen Stadtteil, sich Jena Paradies zu nennen.
Es ist ein bisschen, also wenn die sich, weiß ich nicht, Jena 4 Sterne Superior genannt hätten, wäre es okay, finde ich.
Ja, wenn auch dann die anderen Stadtteile sich umbenennen und wir durften uns selber geile Namen geben. Ja gut, dann sind wir das Jena, das beste Jena überhaupt.
UFC City.
Jena Paradies.
Ja, und also Jena ist mega schön und aber halt auch klein. Und nach meiner Lesung wurden da halt auch so richtig die Gehsteige hochgeklappt. Da war halt nichts mehr. Und ich bin von dieser Location, wo ich gelesen habe, ins Hotel gelaufen. Und plötzlich hält neben mir ein Polizeiauto, und zwar ein Bus. Und ich sehe so, da sitzen 4 Beamte drin. Gucken so raus, ich gucke so rein und so, ah fuck, denen ist langweilig.
Ja.
Ich bin offensichtlich Ablenkung, so klar steigen die aus. Aber die waren cool. So. Also meinten halt so, ja, wo kommen Sie gerade her? Ja, ich hatte gerade eine Lesung. Ach, was, Autor? Smalltalk.
Ja.
Können wir mal Ihren Ausweis? Ja, klar, hier ist der Ausweis. Und wo gehen Sie jetzt hin? Ja, ich wollte noch ins Hotel. Gut, Währenddessen, einer von den Kollegen gibt so meine Ausweis.
Diesen komischen Apparat, wo man auch nicht weiß, ja, was checkt der genau jetzt.
Genau, grade? Hält ihn da rein.
Ja.
Das sehe ich, weil diese Schiebetür von dem Bus ist offen. Und dann guckt er hoch zu mir. Ich sehe, wie er in Funkgerät spricht. Und guckt wieder auf mich und sein Gesichtsausdruck hat sich komplett geändert.
Okay.
Und die anderen Polizisten haben das auch gesehen. Und plötzlich ändert sich die Stimmung. Und die sind nicht mehr Smalltalk und alles cool, sondern die sind angespannt. On 100 haben ihre Hände so auf den Waffen.
Was? Auf den Waffen die, ja, Hände?
Haben, und entsichern schon so. Also
ach,
dieses
Häuser.
Jetzt, glaube ich, will hier jemand rein bei uns?
Die Polizei jetzt hier.
Die Polizei.
Wo ist das Einbahnstraßenschild? Ich glaube, hier wird schon gesaugt. Also, falls gleich jemand reinkommt. Aber du bist jetzt gerade am spannendsten Part der Geschichte.
Sorry.
Da sind Leute mit, also Polizisten, was auch immer dieses Gerät gesagt hat.
Ja, muss irgendwas
gesagt haben. Die Stimmung ist komplett gekippt.
Genau, die Stimmung ist komplett gekippt. Die sind auf Anspannung, wirklich auf Anschlag. Und einer von den Polizisten tritt so auf mich zu, der mit meinem Ausweis, der wusste, was los war. Die anderen wussten auch nicht, was los war. Und meint so, Herr Huber. Ich so, ja. Da haben sie aber was offen in Bayern.
Okay.
Nicht so, wie, ich habe was offen in Bayern. Ja, da ist ein Haftbefehl offen gegen sie.
Was?
Nicht so, what?
Fuck, die Straßenschildgeschichte hat mich eingeholt.
Ja. Ich bin, also in meinem Kopf wird alles durchgegangen, was man durchgehen kann, weil, also, aber ich habe nie was gemacht, weswegen ein Haftbefehl offen sein könnte.
Und dann ich meine, der Move bei Pearl Jam war schon, da würde man dich schon gern für inhaftieren.
Ja, irgendwie, dann habe ich überlegt, ich habe mal Musik runtergeladen, das kannst du ja auch im Kopf rasten.
Ja, natürlich.
Und dann meinte der Polizist so, ja, Bayern, Johannes Huber. Und ich so, ja, aber ich heiße, mit zitternder Stimme, ich heiße Christian Johannes Huber. Und der Typ guckt so, der Polizist guckt so auf den Ausweis, bin gleich wieder da.
Oh nein.
Hat er nochmal in sein Funkgerät gesprochen. Und dann meinte, hat er mir einen Ausweis wiedergegeben und meinte so, ja, ist alles gut.
Oh.
Das ist kein Stress.
Ja, für dich ist alles gut, Johannes
Huber. Aber ein Johannes Huber in Bayern hatte zudem, das war 2016, ja doch, 2016, hatte auf jeden Fall was offen.
Ich wüsste gern was.
Ich würde auch gern. Also wie viele Straßenschilder muss man klauen, dass ein Haftbefehl gegen einen offen
ist? Wie viele Beethoven-Konzerte muss man auswendig gelernt haben? Ja, krass. Ja, Johannes Huber an der Stelle, falls du noch lebst, Shoutout. Oder nicht, je nachdem, was er getan hat.
Das stimmt.
Stell dir mal vor. Ach du Scheiße.
Aber kann sich vielleicht mal melden, wenn er das hier hört.
Ja, je nachdem, was er getan hat oder nicht.
Ja, das stimmt.
Ich will den jetzt nicht provozieren.
Ja, das stimmt eigentlich das Recht, weil eigentlich die klangen sau ernst.
Ich dachte für eine Sekunde, die haben dich mit Charles M. Huber verwechselt.
Meinst du? Da wollen allen sind Autogramm und ein Selfie mit mir gemacht.
Ja.
Charles M.
Shoutout. Charles M. Shoutout. Ja, ach krass, aber die Sekunde, wo du das durchratterst
das
im
war
Kopf.
Hart.
Das glaube ich. Vor allem also auch so vielleicht der Moment so, ja, okay. So schlecht war das Buch jetzt auch nicht.
Ja, also, genau.
Ich habe mir Mühe gegeben.
Ja.
Ach krass, das ist aber auch vielleicht ein Spiel, das man mal spielen kann, um Leute zu verunsichern. Einfach so, Alter, das war nicht geil. Ich weiß genau, was du getan hast. Zu Leuten, von denen man nicht weiß, was sie getan haben.
Ich weiß,
haben.
Was du letzten Sommer getan hast.
Ja, und dann mal gucken, was passiert.
Hattest du das mal? Hast du mal so Stress mit der Polizei? Also das war jetzt auch kein Stress in dem
Sinne. Ja,
mit der Polizei.
Es geht so, ich bin also da recht glücklich bisher durchgekommen und sehr wenig Kontakt und wenn, dann recht unaufgeregter Kontakt. Ich hatte nur einmal die Situation, wo ich meinen Führerschein frisch hatte und ich war noch nicht in dem Modus, ich fahre ja alle nach Hause, weil es war so wirklich das erste Mal und habe dann so, alle haben getrunken, ich wusste, ich trinke natürlich nichts und habe dann so ein Mischgetränk stattdessen bestellt. Aber weil ich so unerfahren bin, habe ich da einfach irgendwie, ja, Mixery, irgendwas klingt super. Und es ist halt aber ein Mischbier.
Ja,
habe ich halt bei der Hälfte gemerkt, ah, da ist Alkohol drin. Fuck. Aber ein halbes Mischbier. Es war der Abend, hat angefangen.
Wobei du, wie ich dich kenne, bist du dann nackt auf dem Tisch getanzt.
Ja, halbes Mischbier. Also ich war richtig besoffen. Nee, es war wirklich nicht schlimm. Und es war am Anfang des Abends nach 4 Stunden oder so sind wir dann erst heim. Und dachte ich, ja komm, ich kann auf jeden Fall noch fahren. Es ist jetzt nicht schlimm, es ist nur dumm von mir gewesen, nicht vorher genau zu checken, was kann ich trinken und was nicht. Und aber ich war überhaupt nicht, gar nicht. Es war wirklich ein halbes Mischbier. Und trotzdem Schiss gehabt und versucht vor allem gut nach Hause zu kommen und so und Angst gehabt, so natürlich klassischerweise, genau jetzt müsste eigentlich, ich wurde noch nie von der Polizei kontrolliert, eigentlich müsste genau jetzt die Polizei kommen. Und ich bin dann tatsächlich, weil ich so ein mittelmäßiger Fahrer bin, im Kreisverkehr. Bin ich zu schnell reingebogen, hab versucht dann zu blinken, um zu zeigen, wo ich raus will und dabei beim zu schnellen Einbiegen und der Panik nicht den Blinker betätigt, sondern das Fernlicht. Und in dieser Kurve habe ich aufgeblendet und direkt in das Gesicht von zwei Polizisten die da halt stehen auf Streife und einfach warten,
dass das passiert. Das ist wie so ein Moritz-Bleibtreu-Film so ein bisschen.
Es war so richtig so, natürlich. Mm. Und die dachten sich auch, okay, was soll denn der Scheiß jetzt? Ja. Haben sich an meine Fersen geheftet.
Aber ich hätte geil gefunden, wenn du noch so einen Krampf in der Hand gekriegt hättest, dass so einen Mittelfinger nach vorne streckt.
Das nicht. Ich bin nur zu schnell in die Kurve rein und hab die angeleuchtet. Also wirklich die herausfordern. So. Mm. Und die haben mich halt dann wirklich verfolgt, langsam, haben nicht gesagt, bitte rechts ranfahren, haben mich nur verfolgt.
Ja.
Ich bin sofort auf 30 abgebremst, mega bei jeder Kurve angehalten, jedes rechts vor links und in den wirklich, wo ich verfolgt wurde, durch den Kopf. Okay, fuck, versucht auszurechnen. Wie viel Promille darf man haben? Hat ein halbes Mixery vor 4 Stunden? Kann man mir das nachweisen? Scheiße, was heißt das? Das war so schlimm. Und die haben mich 10 Minuten verfolgt und dann in Ruhe gelassen und haben mich nicht rausgewunken tatsächlich.
Ach krass.
Ja,
das die haben wahrscheinlich auch das Kennzeichen durchgegeben. Dann kam irgendwie, das ist das Auto von
so und so,
und so und
kann sein. Wobei da eigentlich eher das gegen mich hätte arbeiten müssen. Oh, ein Barge, ja, den winken wir mal raus. Nee, die haben, glaube ich, dann genau gewusst, was los war. So ein 17-Jähriger, der zu schnell eine Kurve nimmt.
Hattest du mit 17 schon den Führerschein?
Da war ich ja 18, aber ich hatte mit 17 schon den Führerschein und musste dann mit Begleitperson quasi fahren. Und
wer war deine Begleitperson? Wie ist denn das? Wer war denn deine Begleitperson?
Die Eltern. Ich glaube, man musste sich eintragen. Also meine Eltern waren dann jeweils, wenn einer von denen dabei war, bin ich gefahren.
Gab es da so eine Situation, wo deine Mutter gesagt hat, komm, jetzt lass mich fahren?
Es ist, es wurde nie offen ausgesprochen. Aber manchmal kann man Gedanken hören. Vor allem, es gibt ja oben diesen Angstgriff im Auto.
Ja.
Und es wurde mehrmals zu diesem Angstgriff, wo ich dachte, ich fahre doch ganz normal. Mehrmals. Und teilweise
alle anderen auf der Autobahn fahren in die falsche Richtung.
Teilweise auch der Move, wo ich gemerkt habe, da zuckt das Bein. Und ich dachte, warum zucken denn die Beine von meinen Eltern manchmal?
Restless Leg Syndrome.
Bis mir aufgefallen ist, ach so, die bremsen. Die bremsen gerade.
Ja.
Ja.
Habe ich mal von meiner Fahrprüfung hab ich mal erzählt, oder?
Weiß ich gar nicht.
Ich bin bei der ersten praktischen bin ich durchgefallen.
Oh.
Und es war wirklich so, ich bin ein schlechter Autofahrer und ich war immer schon ein schlechter Autofahrer. Und es gab einen Moment, als mein Fahrlehrer in der letzten Fahrstunde vor der Prüfung meinte er zu mir, ich darf die Prüfung morgen nicht machen.
Was?
Ich würde die Prüfung morgen nicht machen.
Das
weiß ich noch, der ist auch Huber, lustigerweise.
Hat einen Haftbefehl offen.
Was er? Fahren und den Führerschein. Und also er hat gesagt, ich darf die Prüfung morgen nicht machen. Dann habe ich gesagt, hey, doch, ich schaffe das.
Ja. Spoiler?
Und dann war er so, er hat ein bisschen versucht auf mich einzureden in meinem Kopf, also der will nur mehr Geld verdienen. Mhm. Der will, weil das kostet ja nochmal. Und dann am nächsten Tag zum TÜV, der Fahrprüfer hat mich auf die erste Sekunde gehasst. Mhm. Muss dir vorstellen, ich hatte Dreadlocks. Und hatte die so zusammengebunden zu so einem Dutt nach hinten. Und der mochte keine Menschen mit.
Komisch.
Also, der hat mich gehasst. Aber man muss fairerweise sagen, dass auch wenn der mich geliebt hätte, wäre ich durchgefallen. Und zwar war es wie folgt. Wir sind vom TÜV losgefahren. Ich habe rechts vor links missachtet. In Sekunde 1. Und es kam ein Auto. Der Fahrprüfer musste bremsen. der Fahrlehrer hat gebremst für mich. Wir haben uns alle traurig angeguckt und er ist rückwärts zurückgefahren.
Nein, ich erinnere mich, in einer sehr frühen Folge haben wir mal über so Führerscheinerfahrungen.
Ja.
Ich bin ja auch einmal durchgefallen.
Echt?
Kann man alles,
kann
ich glaube, das ist wirklich eine der ersten 10 Folgen.
Da kann ich mich erinnern.
Gerne mal nachhören. Ja, hey, ich glaube, ich habe damals den Namen gesagt, ich bin mittlerweile schlauer. Ich sage jetzt nicht den Namen des Prüfers.
Du hast ja schon.
Ja, aber das muss man ja erstmal finden.
Ja, stimmt.
Das muss man ja erstmal finden.
Da kann ich mich dran erinnern.
Aber nach dem Erlebnis, also bis heute, wirklich, wie wenn man halt irgendwie eine Allergie gegen was hat.
Ja.
Wenn ich fahre, ich vertraue nicht, wenn mir was reicht und sage, ist alkoholfrei. Ich gehe alles immer einmal durch. Jede einzelne Zutat, aus Angst da aus Versehen doch irgendwie 2 Schluck Alkohol zu trinken, weil das ist wirklich, das ist was ich nicht nachvollziehen kann. Fahren unter Alkoholeinfluss.
Nee.
Das muss echt nicht sein. Und ist mir auch nie wieder passiert, tatsächlich. Wobei damals ja auch nicht. Ich glaube nicht, dass diese 2 Schlücke nach 5 Stunden, das war reine Paranoia.
Nicht mal bei dir.
Aber das war schlimm. Das waren sehr schlimme 10 Minuten, wo die Polizisten da im Schlepptau hatte.
Ich wollte dir noch was erzählen, was mir passiert ist.
Ja.
Und zwar hatte ich einen komischen Moment. Ich bin heimgelaufen letzte Woche nach unserer Podcast-Aufzeichnung. Mhm. Und wenn man von hier zu mir läuft, kommt man an so einem Spielplatz vorbei. Und da waren 2 Jungs vor dem Spielplatz gestanden.
Viele deiner Geschichten in letzter Zeit haben mit kleinen Jungs zu tun. Ist mir so aufgefallen. Tatsächlich. Okay.
Ja, pass auf. Und die haben gestritten, beziehungsweise einer von denen hat geheult und rumgeschrien und ist so weggelaufen und der andere ist ihm hinterher.
Hast du gehört, was er gesagt hat? Irgendwas über eine Halskette, die er für Marie Antoinette gekauft hat?
Ich habe nicht verstanden, was er gesagt hat. Die waren vielleicht beide so. Der geweint hat, war ein bisschen kleiner, der war vielleicht so 9 und der größere war so 10, 11. Und dann hab ich halt mich hingestellt und habe mir das halt angeguckt, weil der eine hat schon recht heftig geheult. Und dann bin ich hin zu den beiden und habe gefragt, so, streitet ihr? Und dann, weil ich mir dachte, ich kann jetzt nicht, wenn der jetzt den mobbt oder fertig macht, muss halt was sagen. Und dann meinte der Größere so, nee, und der Kleine, doch, der soll mich in Ruhe lassen. Und dann meinte ich so, ja, dann
lass
den Größeren, lass den halt in Ruhe. Ja, aber ich bin der Bruder.
Okay.
Also, ja, okay, aber dann könnt ihr ja trotzdem, also was ist denn das Problem? Ich bin dann Orling gegangen.
Ja.
Was ist denn euer Problem? Ja, ich, also der geheult hat, Max, ich will heim. Und der Tobi will aber nicht heim.
Ja, aber das ist so schön, weil das ist etwas, ich habe vergessen, was für ein Leben Kinder haben.
Ja.
Was für Probleme Kinder haben.
Das
weißt
hab
du, ich habe wirklich, auch wenn Haustiere zum Beispiel seufzen, wo ich denke, was ist dein, wovon bist du erschöpft?
Ja, genau.
Wenn so eine Katze so tief seufzt.
Weil du jetzt einen Meter weiter nach links gehen musst, weil die Sonne nicht mehr hundertprozentig ins Fenster fällt.
Ja, aber natürlich ist es ein Riesenstreit. Jemand will nach Hause, der andere noch nicht.
Genau.
Na klar, das sind die Probleme, mit denen man sich rumschlägt.
Und dann habe ich gesagt, ja, aber dann zum größeren Tobi, ich hab dir dann auch die Namen gesagt, Tobi, dann geh doch heim mit deinem Bruder. Ja, will ich ja jetzt dann, können wir jetzt dann schon machen, aber unsere Sachen liegen noch unten am Platz. Das ist ein großer Spielplatz, der geht über so einen Hügel.
Ab wo war der Punkt, wo du bereut hast, dich einzumischen?
Da war schon recht weit, aber der eigentliche Moment kam dann, und zwar der Kleinere meinte dann so, ja, dann hol die Sachen, ich warte hier. Und dann meinte der Größere wieder, nee, du sollst nicht alleine irgendwo warten. Und dann meinte ich, nee, ich bin ja hier, ich passe ja auf.
Okay.
Und dann haben mich beide angeguckt und es war so, deswegen sollen wir nicht alleine bleiben.
Ja, du bist der Grund.
wegen Fremden, wegen ihnen.
Ja.
Und dann musste ich lachen und habe gesagt, nee, ihr macht das schon.
Ich gehe zurück in meinen Van mit den abgeklebten Scheiben. Ihr macht das schon.
In meinem Kopf war gar nicht, dass das
ja, klar. Du warst ja Teil der Konversation. aber der Kontext ist wichtig. Du bist 500 Jahre älter, in deren Augen.
Ich wollte einfach bloß dem einen helfen, damit der andere die Scheiße holen kann und heimgehen kann.
Mir muss aber, ich freue mich schon auf das Gespräch, das die beiden dann am Abend mit ihren Eltern haben.
Das Gespräch war nämlich nicht, Max wollte heim, Tobi wollte noch da bleiben.
Ey, wir waren gespielt und dann kam ein Mann und meinte, hey, wenn ihr allein, also wenn einer von euch gehen will, ich kann auf den jeweils anderen aufpassen. Für mich ist das kein Problem.
Dieser Blick von den beiden, als die hoch, also so ein Alarmlampen ging gerade los.
Ich bin 4 und ich weiß, dass das...
Was auch völlig richtig ist. Aber ich hab's nicht gecheckt.
Erst ja, dann. Ich glaub dir sofort, dass du da überhaupt nicht den Kontext vor Augen hattest.
Ich hab's das gar nicht überrissen. Ja. Das war komisch. Musste ich lachen auf meinem Weg, aber habe mich auch blöd gefühlt.
Hat das auch den Streit beendet? Dass beide dann so waren...
Ah, das weiß ich nicht. Ich bin sehr schnell dann
komm
weggegangen.
Ich
bin dann ganz schnell weggegangen.
Also, ich habe das Gefühl, dass er die beiden vereint. Die waren dann wir haben Probleme, aber nicht so krass wie der Typ.
Wie der tut.
Ja, wir wissen beide, ja, okay, alles klar, ich komme auf jeden Fall mit.
Das ist mir passiert.
Ja, also falls das mal am Küchentisch, falls irgendwie da draußen Eltern sind, die gehört haben, dass da ein komischer Typ sich in einen Streit eingemischt hat.
Sorry.
Und mit einem von beiden allein sein wollte.
Sorry.
Hier nochmal nachgeschoben, sorry. Ja. Herr Huber, gegen Sie ist ja noch ein Haftbefehl offen. Da haben wir aber Beschwerde bekommen.
Ja. Ah, das, ja.
Ja, aber es ist mir schon aufgefallen, das ist häufig auch beim Heimweg.
Es passieren weirde Sachen. Mein Highlight der Woche, das gleich kommt, ist auch auf dem Heimweg.
Oh, da freue ich mich drauf. Dann, dann schieße ich doch direkt die Formitäten davor.
Raus.
Leute, abonniert uns, wo man uns abonnieren kann, folgt uns, empfehlt uns weiter und geht doch mal auf manvergisstnichtwiemanschwimmt.de.
Das wäre lieb.
Das ist die Website, die genauso heißt wie Christians neuer Roman.
Ja.
Und schaut doch da mal vorbei. Holt euch das Buch. Wir freuen uns beide sehr.
Ja.
Christian sich ein bisschen mehr als ich, aber ich freue mich auch.
Es ist komplett, komplett crazy. Ich bin wirklich bin schwer bewegt, tatsächlich.
Aber nicht so sehr, als dass es dein Highlight der Woche wäre. Okay.
Hab ich gar nicht nachgedacht.
Dann ist jetzt hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche.
Mein Highlight der Woche ist, ich habe auf dem Heimweg Tropcho getroffen.
Unseren Tropcho?
Unseren Tropcho.
Nein.
Doch. Und also den, wir haben vor ein paar Folgen darüber geredet, dass wir einen Hund vermittelt haben.
Ja.
Also und das Tropcho. Und ich bin heimgelaufen und mir entgegen kommt ein Hund mit so Schüchen an, der nicht richtig laufen kann. Und dann habe ich das die Hundebesitzerin angeguckt, den Hund angeguckt, die hat mich angeguckt, beide. Und dann habe ich gesagt, ist es Tropcho?
Aber die Besitzerin hat keinen Kontext.
Die
guckt dann zum Hund und denkt sich, Digga, was machst du, wenn ich nicht da bin?
In dem Moment wusste ich nicht, ob sie Kontext hat. Ich habe auch nicht Hallo gesagt. Ja. Ich habe einfach als nächstes gesagt, ist es Tropcho? Und dann meinte sie, ja. Und danke fürs Vermitteln.
Ach, logisch, wir haben den Hund ja vermittelt.
Ja, aber
natürlich hat sie Kontext.
Sie ist noch nicht die neue Besitzerin, ich habe dann kurz mit ihr, ja, okay, mit ihr geredet. Die neue Besitzerin kriegt Tropcho in einem Monat oder in irgendwie 3 Wochen. Aber Tropcho und ich waren beide komplett überfordert von der Situation. ich wollte ihn, also ich habe kurz überlegt, ob ich ihn streicheln soll.
Vor allem, aus deiner Sicht kennt ihr euch. Tropcho hat keine Ahnung, wer du
Tropcho
bist.
Tropcho hat gar keine Ahnung. Tropcho will einen Knochen haben oder so. Und ein Leckerli. Und ich wollte ihn so ein bisschen, wollte ihn streicheln, war aber unsicher in dem Moment. Dann ist er so einen ganz kleinen Schritt zurückgegangen. Ja. Und dann standen wir einfach so da, haben uns kurz unterhalten. Tropcho hat mich mit treuen Augen angeguckt.
Also nicht du und Tropcho, ihr habt euch unterhalten, sondern du und die.
Die Besitzerin, also die, ja, Besitzerin. Okay. Und aber nächstes Mal, wenn ich Tropcho nochmal sehe, will ich ihn auf jeden Fall streicheln. Aber trotzdem war das mein Highlight der Woche.
Ja, das glaube ich, das war auch ein fantastisches Highlight der Woche.
Das war echt, das ist immer so verrückt, wenn die Sachen, die wir hier im Podcast machen und Quatsch besprechen und so, wenn es dann echt wird.
Ja,
das
Tropcho ist so, hat jetzt einfach ein Zuhause. Tropcho gibt's.
Genau, Tropcho gibt's. Und ja, das war toll.
Das, ja, das ist ein super Highlight der Woche. Und damit würde ich sagen, bis nächste Woche.
Yes.
Und danke fürs Hören. Ciao.
Tschüss.
Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.